Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du willst dir deine eigene Meinung bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal. Denn du bist hier bei Modern Value Investing genau richtig. Wir stellen dir wöchentlich spannende Aktienanalysen, Updates zu diesen und einen Podcast kostenlos, aber nicht umsonst zur Verfügung. Besuch gern unsere Webseite www.modernvalueinvesting.de für weiteren spannenden Content. Denk bitte daran, dieses Video oder der Podcast ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Content von Modern Value Investing. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und mir gegenüber sitzt wie immer der Marcel. Marcel, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, ich begrüße dich, Philipp, und schön, dass ich hier sein darf. Und wir haben heute schon Folge 10, Philipp, also ein
Jubiläum.
Kleines Jubiläum. Und ich freue mich, denn unser Thema der Woche ist Buffetts Depot und Berkshire Hathaway Value Investing. Doch bevor wir dazu einsteigen, Philipp, wie war denn deine Woche?
Ja, ich bin diese Woche eigentlich so zum Hamburger Jung geworden, muss man wirklich sagen. Ich war 4 Tage die Woche schön in der Hansestadt. Es ist ja heute Freitag, kurz vor der heute Show nehmen wir heute auf. Und sind jetzt aber gerade wieder im wunderschönen Leipzig und nehmen natürlich den Podcast auf. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich war nicht so weit im Norden. Ich war eher im Süden, im Erzgebirge unterwegs, war also auf Tour. Und ja, hatte heute natürlich das Vergnügen, voll im Black Friday zu stehen und die ganze Kaufwut der Leute entgegenzunehmen. Also auch viel zu tun.
Ja, das glaube ich. Natürlich müssen wir uns an dieser Stelle mal wieder bei allen fleißigen Spendern bedanken, die uns natürlich auch so wundervolles Feedback wirklich gegeben haben mal wieder. Und die Spender der Woche gehen wir jetzt einfach mal durch, unsere Top 3 wie immer. Auf Platz Nummer 1 ist bei uns niemand.
Ja, auf Platz 2 ist keiner.
Und auf Platz 3 ist wirklich niemand. Also man muss sagen, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr uns so fleißig gar nichts gespendet habt. Aber ist ja auch in Ordnung, wir sind ja kostenlos, aber nicht umsonst, wie wir immer so schön sagen. Ja.
Genau, folgt und liked uns und kommentiert natürlich auch die Beiträge auf Instagram, Facebook oder eben auch auf unserer Webseite www.modernvalueinvesting.de. Das ist natürlich kostenlos, aber wie gesagt, nicht umsonst. Also ihr solltet schon auf eure Kosten kommen. Und wenn ihr zufrieden seid mit unserer Arbeit, dann dürft ihr uns natürlich gerne ein kleines Trinkgeld spenden oder eben über PayPal einen Kaffee ausgeben, damit wir auch nachts noch für euch recherchieren können.
Wie zum Beispiel jetzt um 21.52 Uhr. Genau.
Ja. Richtig, wo andere ins Bett gehen, Philipp.
Genau, richtig, das stimmt. Kommen wir zu den Themen der Woche.
Ja.
Ich fange an. Mein erstes Thema hat unser Wirtschaftsminister Herr Altmaier vorgestellt. Die Industriestrategie 2030. Und man muss mal wieder sagen, Herr Altmaier hat sich dafür ziemlich feiern lassen. Das sind ja Maßnahmen, wo die deutsche Wirtschaft, also die deutsche Industrie, auch wieder in Schwung kommen soll. Leider war das mal wieder ein kleiner Satz mit X. Also nix. Ein Beispiel daraus. Er hat jetzt ein nationales Rückgriffsrecht, also eine Option, eingefügt in dieses Papier. Das heißt, dass die KfW-Bankengruppe eine Übernahme von ausländischen Investoren abwehren kann. Klingt natürlich total gut, aber das gab es auch schon. Also er hat dem ganzen Kind bis jetzt nur einen anderen Namen gegeben, weil diese Möglichkeit hat man 2018 schon genutzt, als China den Stromnetzbetreiber in Deutschland 50 Hertz übernehmen wollte. Und das Schockierendste eigentlich an dieser ganzen Sache fand ich, dass diese Strategie gar nicht final ist, sondern sie ist nur eine Absichtserklärung, weil diesen Maßnahmenkatalog hat Peter Altmaier sich ziemlich teuer erkauft. Er hat die deutsche Industrie ziemlich hinter sich geschart mit diesem Paket, aber in diesem Maßnahmenkatalog beinhaltet es, dass die Körperschaftssteuer gesenkt wird. Und das wird die SPD, also der aktuelle Koalitionspartner, überhaupt nicht mitmachen. Kurz zur Erklärung, was überhaupt ist eine Körperschaftssteuer? Also das ist die Besteuerung von juristischen Personen in Deutschland. Zum Beispiel Vereine, Genossenschaften, aber natürlich auch Kapitalgesellschaften, also Aktiengesellschaften. Und somit hat er sich, wie gesagt, die Unterstützung der Wirtschaft gesichert. Aber leider haben wir hier wieder den falschen Schritt, weil die Politik eigentlich jetzt wieder scheitern wird, weil die SPD sich diesem natürlich total verschließen wird. Und das ist eigentlich schon wieder schade. Man hat versucht, hier einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Ist ja auch dann nochmal dein Top der Woche, also in der Art. Und deswegen schade eigentlich, weil es wird langfristig die deutsche Wirtschaft eher stärken, meines Erachtens nach, wenn es eine Körperschaftssteuersenkung geben würde. Wie siehst du das denn?
Ja, ganz genau so ist es. Also allgemein Steuern runter wäre sicherlich mal notwendig. Gerade in Deutschland ist ja Hochsteuerland nach Belgien. Ja. Das wissen wir ja mittlerweile nun alle. Und so viele Einnahmen gab es ja bisher noch nie. Ich habe heute gehört, der Haushalt 362 Milliarden
Euro. Ja, der höchste aller Zeiten.
Der höchste aller Zeiten. Wahnsinn, ne? Also wenn man sich das überlegt, sollte doch mal was zurückkommen. Und dann frage ich mich, der Herr Altmaier am Ende, was hat er jetzt eigentlich gearbeitet? Also eigentlich nur anders genannt und ein bisschen schön verpackt und verkauft. Ja. Eigentlich ein Armutszeugnis, ja, wenn man das so möchte. Das ist eigentlich so typisch Regierung aktuell. Man sieht halt nichts Positives. Oder? Siehst du was Positives?
Eigentlich nicht. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe, ich halte sehr viel eigentlich von ihm. Ich finde, er kann Politik sehr gut erklären, auch das, was er macht. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, ich finde persönlich sollte es vielleicht auch so ein Superministerium geben, bestehend aus Wirtschaft und Finanzen. Aber das ist natürlich auch nicht möglich in der aktuellen Regierungssituation, ja.
Da prallen zwei Welten aufeinander, ja. Genau, aber eigentlich kann er das Ganze oder ganzen Probleme können ja eigentlich ganz locker die Teilnehmer am Markt regeln. Und das zeigt auch wieder Airbus, denn die möchten nämlich besonders klimaschonende Flugzeuge, also sprich so Art Hybridflugzeuge eben bauen bis 2035.
Das sind dann Segelflieger oder?
Ja, könnte man fast denken, ja, aber eben Passagierflugzeuge. Und das, ich zitiere kurz, unser Ziel ist es, das erste emissionsarme Passagierflugzeug der Welt zu bauen, sagte Vorstandschef Julien Vory. Genau, und denkbar sei eine Maschine mit hybrid-elektrischem Antrieb. Also das wäre natürlich dann schon relativ CO2-freundlich. Und das wäre auch das Ziel, dass wir auch die Klimaziele erreichen. Weil klar, die Luftfahrt ist ja dann schon sehr im Fokus. Und man sollte auch die Massenproduktion von CO2-armen Treibstoffen wie Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe eben, ja, ich sag mal, fördern und auch voranbringen. Und das natürlich durch erneuerbare Energie erzeugen lassen. Genau, klimafreundlich fliegen würden wir ja auch gerne eigentlich, oder?
Ja, ich fliege ja auch relativ viel.
Du pflanzt ja viele Bäume.
Bin heute, ja, das stimmt. Also ich bin heute ja zweimal mit Airbus-Maschinen auch geflogen. Man muss auch wirklich sagen, in dieser ganzen Debatte, die es ja gibt zwischen Boeing und Airbus, ich fühle mich echt sicherer in einem Airbus.
Kann ich kaum nachvollziehen.
Ja, ich fliege ja jetzt bald nach New York und da ist es auch so, wir fliegen hin mit einer Boeing. Es ist ein komisches Gefühl, also wenn du dann liest Boeing, aber zum Thema CO2, ich habe heute für meinen Urlaub den CO2-Ausgleich gemacht. Strecke hin und zurück, Leipzig, Frankfurt, Frankfurt, New York, hin und zurück für zwei Personen, kostet 70 Euro. Ist eigentlich auch ganz schön, die Lufthansa bietet das direkt auch an, kannst du direkt auswählen. Und wir haben ja schon mal davon gesprochen, es gibt ja diesen innovativen Treibstoff, der CO2-neutral ist und da kannst du jetzt selber wählen, ob du möchtest, dass dein CO2-Ausgleich zu welchem Anteil er in umweltfreundliche Projekte fließt oder in diesen Treibstoff. Und das kannst du jetzt schon selber auswählen, kannst einfach über so einen Regler, kannst du sagen 20, 80, 80, 20 oder wie auch immer. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Zu Airbus gibt es ja auch noch eine Analyse auf dem Kanal.
Stimmt.
Und man muss sagen, wozu was es auch noch eine Analyse auf dem Kanal gibt, ist natürlich unser Sorgenkind, die Deutsche Bank, die hat diese Woche schon wieder bekannt gegeben, dass die Vermögenswerte, oder das haben sie nicht bekannt gegeben, es wurde nicht wirklich bestätigt, sondern nur so inoffiziell, die Deutsche Bank soll Vermögenswerte in Höhe von 46,8 Milliarden Euro an Goldman Sachs verkauft haben. Wie hoch natürlich das Paket dann am Ende war, also auf der einen Seite sehe ich es positiv, weil diese Vermögenswerte sollen angeblich an Schulden in den Schwellenländern gebunden sein, also die Emerging Markets. Sollte es eine Wirtschaftskrise geben, ist es vielleicht natürlich ganz gut, weil die Emerging Markets sind natürlich aktuell, siehe zum Beispiel Argentinien, Brasilien, deutlich höher verschuldet. Aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht hätten sich vielleicht auch Chancen daraus ergeben, sollte es zu einer Entspannung im Handelsstreit kommen. Das ist, also ja, ob es der richtige Schritt war, ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde es schade, wenn man solche Vermögenswerte in so einer Höhe abstößt. Ich glaube nicht, dass sie annähernd den Betrag dafür bekommen haben, um dieses Risiko dann aus ihrer Bilanz zu streichen. Das, denke ich, wird auch nochmal Thema auf der nächsten Hauptversammlung sein. Vielleicht sollten wir da auch mal überlegen, ob wir uns vielleicht nur eine kleine Aktie kaufen und da mal uns die Hauptversammlung angucken.
Das wird auch spannend.
Das ist, können wir wirklich mal überlegen. Ja. Das können uns die Zuschauer ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben.
Dividende gibt es eh keine.
Nee, nächstes Jahr, glaube ich.
Soll es wieder gehen?
Oder?
Oh, ja.
Dann können wir doch. Und für 5 Euro kriegen wir kostenlos Essen und Trinken den ganzen Tag vielleicht.
Und
könnten wir überlegen.
Ja. Können danach auch einschätzen, wie es um die Deutsche Bank steht.
Ja,
wenn wir das überhaupt können.
Ja, das stimmt. Was denkst du?
Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich wäre es wirklich mal interessant, was das für Vermögenswerte dann wirklich konkret sind, wie die auch wirtschaftlich aufgestellt sind. Und entweder ist es wirklich eine Besserung oder tatsächlich einfach nur eine Notlösung, um irgendwie an Liquidität zu kommen, um da tatsächlich andere Sorgenkinder zu finanzieren, zu refinanzieren. Aber Liquidität passt auch zu meinem zweiten Thema heute, und zwar die Liquidität der Deutschen oder allgemein gerade in Europa oder weltweit, denn es ist ja aktuell Black Friday.
Hast du zugeschlagen? Hast du was gekauft?
Ich habe tatsächlich schon zugeschlagen.
Was hast du gekauft?
Gürtel.
Oh, okay, ja, oh, wow.
Ja. Brauchst einen Gürtel, damit ich auch halbwegs...
Aber gut, der Marcel trägt ja auch nur Hermes-Gürtel. Ne? Louis Vuitton, LVMH, Aktienanalyse dazu auch auf dem Kanal.
Alles für den Aktionär.
Anstatt 400 hast du dann 250 bezahlt? Oder?
Nein, tatsächlich habe ich die PV Corporation.
Ja, sagt also mir gar nichts.
Calvin Klein war da mit
dabei. Ah, okay.
Ja, aber egal, will ja keine Werbung machen. genau, also Black Friday. Und viele Deutsche sind wieder in den Läden und sagen, ja, der Offline-Handel hat auch viele, viele Angebote, das stimmt natürlich, aber ganz besonders profitieren wird der Onlinehandel. Und das prophezeit auch die Deutsche Post, denn die erwartet 10% mehr Paketlieferungen in diesem Jahr, also nur für den Black Friday, als eben doch im letzten Jahr von 2018. Das 10% mehr ist ja schon sehr, sehr viel. Und ja, ganz klassisch, der Black Friday eröffnet natürlich das Weihnachtsgeschäft und jetzt geht das ganz große Shopping los, ja, die kommende Woche wird mit dem Cyber Monday gestartet, also auch da geht es weiter mit Rabatten und der ist ja sogar online noch viel stärker behaftet als der Black Friday. Also heißt, da gibt es nochmal viel mehr Umsätze. Also hier wird vor allen Dingen, also nicht nur Amazon profitieren, natürlich auch andere Online-Händler, aber insbesondere Amazon. Und ich glaube, ich bin froh, dass ich Amazon-Aktien halte.
Ja, ich leider noch nicht, aber ich spare fleißig, dass ich mir die 1.700 Euro leisten kann oder 1.600. Muss man auch sagen, natürlich, Black Friday, ich wollte heute zuschlagen, war am Überlegen.
Was wolltest du kaufen?
Den iRobot, den Brava, den neuen Wischer.
Ah, ja.
Aber ich habe ja gestern, anstatt ein Brava, habe ich mir Aktien gestern gekauft.
Wie konntest du nur?
Ich bin gestern bei Cisco eingestiegen oder vorgestern.
Oh ja.
Und ja, es ist natürlich, also ich finde, ich glaube auch ganz ehrlich, also ich weiß es nicht, aber vermutlich ist es sogar klimafreundlicher. Also die Deutsche Post, habe ich heute gelesen, will auch klimafreundlicher werden. Sie werden sich ja jetzt mehr Zeit lassen bei der Postauslieferung. Aber vielleicht ist es sogar klimafreundlicher, eher was zu bestellen, was nur mit einem Postauto ausgeliefert wird, bevor man in die Stadt rammelt mit dem Auto. Ja. Und alle in die Stadt, also
die Einzelhändler werden dich jetzt gerade hassen.
Ja, die Einzelhändler hassen mich. Deswegen komme ich vielleicht zu meinem nächsten, was man im Einzelhandel nur kaufen kann. Ich glaube, bei Amazon kann man das gar nicht kaufen.
Ich glaube auch, ja.
Es geht um Zigaretten und es geht mal wieder um mein liebstes Unternehmen im Tabakmarkt, nämlich Bud. British American Tobacco, Analyse dazu findest du auch auf dem Kanal. Und sie haben Zahlen vorgestellt die Woche und am Anfang ging es ziemlich runter, ich glaube 3%, aber am Ende haben wir plus 3% wieder geschlossen. Und da war es ja so, sie haben einfach bekannt gegeben, dass das Geschäft mit den E-Zigaretten schlechter läuft als gedacht. Also sie haben ein Umsatzwachstum dieses Jahr prognostiziert von 30-50% und jetzt sagen sie, es wird an der unteren Spanne sozusagen enden. Also, aber ich finde 30% in so einem Markt eigentlich noch ziemlich interessant. Bud plant auch mit einem Umsatzwachstum währungsbereinigt von 3-5%. Zusätzlich wollen sie Kosten sparen, sie werden 2300 Stellen streichen. Da muss ich eigentlich sagen, ja, also es gibt immer noch ziemlich viele Raucher. Also ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier, da sieht man auch immer diese, ich glaube, es wird mehr in dieses ganze Genussmittel gehen, wie du ja auch letzte Woche schon sagtest. Man forscht ja auch an gesunden Zigaretten. Das ist ja auch ein großer Punkt vielleicht auch nochmal. Und dieses E-Zigarette, also 30-50% Wachstum, finde ich schon enorm. Und man hat ja auch gesagt, bei Bud, das fängt auch einen enormen Anteil natürlich auf von dem Volumen, was man verliert, dadurch, dass die Zahl der Raucher oder es immer weniger Raucher gibt. Ja, meine Meinung, Bud, ziemlich interessante Aktie, historisch auch relativ günstig bewertet, aber natürlich das Damoklesschwert Tabak ist natürlich, aber die USA wollte ja eigentlich den Nikotingehalt senken, haben sie dann ja nicht gemacht, haben sie beschlossen, weil ich denke, hier ist natürlich der Win-Win-Effekt ist natürlich, dass der Staat ordentlich Steuergelder einnimmt. Was richtig. Sagst du?
Ja, nach wie vor gerade das ganze Thema E-Zigarettenmarkt ist natürlich
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Ja, zukunftsträchtig und wie gesagt, wie du schon schön erwähnt hast, ist, gesunde Zigaretten sind ja tatsächlich in der Forschung und da arbeiten ja die Konzerne auch mit der FDA zum Beispiel in Amerika zusammen, die sowas zulassen sollen und müssten.
Irgendwann und, kannst du deinen Diabetes dann rauchen.
Ja, ja.
gesund rauchen. Rauch dich ja. gesund, ja.
Rauch dich mal gesund.
Xarelto ja. von Bayer.
Genau.
heute zum Rauchen.
Richtig, nein, aber ansonsten finde ich das sehr stark. Lustige Geschichte dazu, ich war im Rahmen meiner Tour in einem Lottoladen in Leipzig
ja.
und bin dann dort in ja, einem Außendienstler von Bud begegnet und der hatte dann, ich habe dann bloß das Gespräch so ein bisschen mitgehört und wie auch der Ladenbesitzer sagte, nein, also Vibe, das ist ja dann die E-Zigarette von Bud,
ja.
Nee, also da reicht uns eigentlich der kleine Aussteller und so, die Nachfrage ist nicht wirklich da und ich glaube, das zeigt, dass Bud mit der Vibe gar nicht so den absoluten Vorantreiber hat, sondern eben vielleicht sogar andere Alternativen.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auf dem Markt nochmal eine große Konsolidierung gibt. Man hat es ja jetzt gerade gesehen, Altria wollte ja eigentlich auch wieder mit Philip Morris zusammenwirken.
Das wäre interessant gewesen, ja.
Sehr dann haben wir ja Japan Tobacco auch groß vorgestellt. Die sind ja gar nicht so groß verschuldet. Imperial Brands relativ günstig bewertet.
Sehr günstig. Vor allem, die überholen sich ja gar nicht. Ja. Das muss man ja auch sagen. Das
und ist da, schon erschreckend. Es könnte nochmal zu einem Zusammenschluss, vielleicht zu einer Fusion. Also ich denke, wenn, dann wäre es eine Fusion untergleichen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendeiner den anderen groß aufkauft. Ja. Vielleicht eher eine Fusion als ein Aktientausch.
Das stimmt. Ich hatte auch die Diskussion vor kurzem mit einem unserer fleißigen Zuschauer.
Ja.
Ja, dem Michael.
Ah, der hat uns ja sogar das Thema schon mal vorgeschlagen.
Und mit dem hatte ich auch darüber mal gesprochen, gerade über wegen Übernahme, weil es sind 5 große, die wir jetzt eigentlich haben. Die haben wir ja letztens vorgestellt. Und ja, die Frage ist, wer wem? Ja, also Philip Morris möchte nicht mit Altria. Ja, das scheint also jetzt vom Tisch zu sein. Bud hat erst 2016, ja, glaube ich, Reynolds America übernommen. Das heißt, das ist also auch keine Option. Vor allem,
Japan Tobacco wird gehalten vom Staat von Japan. Die werden das auch nicht
hergeben.
Also
es bleibt
eigentlich nur Imperial Brands.
Imperial Brands ist spottbillig. Auch die einzige Aktie, die nicht wirklich hochgeht, also die sich nicht wirklich erholt. Austria jetzt in den letzten Wochen recht stabil oder sehr stark sogar. Und daher frage ich mich, wer von den 5 wie irgendwem fusionieren soll.
Oder was vielleicht auch noch passiert ist, dass wieder Alkohol und Tabak zusammenkommt, ne? Wenn vielleicht ein Anheuser-Busch oder irgendwas, die Anheuser macht ja auch im Moment nur Spartenverkauf hier, Spartenverkauf da, IPO da, dass man da vielleicht auch irgendwann, weil viele wissen ja gar nicht, Philip Morris gehörte ja früher auch Kraft Heinz. Mhm. War ja auch ein, also Kraft, glaube ich, Kraft Foods gehörte
Kraft
denen.
Kraft Foods war das, ja, genau.
Und warum nicht, ne? Da nochmal die 2 schlechten Sachen zusammenbringen.
Naja, klar, wenn es einmal knallt, ne? Apropos knallen. Ich finde es ja klasse, die Apple-Aktie, die
hat ich auch
in den letzten Wochen und Monaten ja richtig geknallt und Auch da bin ich ja froh, investiert zu sein. Und jetzt noch eine schöne Nachricht, die weiter den Kurs stabilisierte, also noch weiter nach oben trägt. Und zwar die AirPods Pro-Fertigung soll in China verdoppelt werden. Also jetzt 2 Millionen pro Monat. Also statt 1 Million 2 Millionen, das ist natürlich schon sehr viel. Und was kommt hinzu? Dass nicht nur die Pro, sondern auch die normalen AirPods deutlich höher produziert werden sollen. Also die Nachfrage scheint extrem stark zu sein. Und es ist auch aktuell das stärkst wachsende Produkt bei Apple. Und du hast ja auch welche, oder?
Ja, als passionierter Läufer, total. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe die jetzt seit 2 Jahren. Auch der Akku, das hält, das ja. ist, du steckst sie in die Ohren, der verbindet sich sofort mit dem letzten Gerät, wo es verbunden war.
Wie ist die Soundqualität?
Super. Also super. Selbst die normalen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht, also ich glaube, die neuen kosten ja 300. Mhm. Ich habe jetzt keine Ambitionen, meine aktuellen auszutauschen. Also wenn die jetzt kaputt gehen würden, würde ich vielleicht sogar mir die Pro mal angucken. Aber ich bin mit den normalen total zufrieden. Also ich finde die wirklich top. Ja. Und da würde ich auch gleich sagen, gehen wir weiter vom Top zum Top und Flop der Woche.
Ja.
Marcel, du darfst anfangen. Dein Top der Woche.
Ja, mein Top der Woche. Und ich freue mich tatsächlich darüber, weil das habe ich schon lange ersehnt. Und ich war gestern ganz erfreut darüber, dass ich das lesen durfte. Und zwar hat die FDP ein Steuersenkungsprogramm als Hilfsmittel für alle veröffentlicht.
Oh mein Gott, würden wir dann alle gleich sein? Jeder Mensch gleich?
Und das, ja.
Also das und das in Deutschland, wie, das ist ja linker als link. Ja, links wirklich. Geht ja gar nicht. Linke Nummer.
Nicht, dass danach jemandem besser geht.
Ja.
Stell dir das doch mal vor. Kann ja keiner mehr meckern. Das würde ja auch nicht passen. Naja, okay. Jedenfalls, worum geht's? Unternehmen und Bürger sollen insgesamt um 200 Milliarden Euro entlastet werden.
Ja.
Klingt wahnsinnig viel, ist wahnsinnig viel. Und wirklich das ganz Wichtige an diesem Modell ist die Abflachung des Mittelstandsbauches. Und das haben wir ja tatsächlich, ich glaube, selbst wir fühlen das ja, dass wir eine sehr, sehr hohen sehr hohe steuerliche Belastung haben. Und die FDP fordert, dass man ein Einkommen bis zu 19.000 Euro erstmal komplett weniger oder weit weniger steuerlich belastet. Das heißt, alle Geringverdiener würden ja erstmal schon mal deutlich mehr haben vom Brutto.
Ja, es würde es ja auch attraktiver machen zum Beispiel. Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen im Vorgespräch, dass ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass man sagt, die Jugend, die Kinder müssen gefördert werden. Und dann, wenn du jetzt mal angenommen, wenn es attraktiv ist für Vater oder Mutter zu sagen, ich arbeite für 19.000 Euro Jahresgehalt, genauso attraktiv ist wie für 25 oder 30.000 zu arbeiten, das würde das natürlich auch nochmal fördern, dass die Familien wieder sich da auch viel mehr um ihre Kinder kümmern. Ne?
Ja. Na klar, aber auch wenn einfach mehr vom Brutto bleibt, na klar, dann hat man auch wieder für Ausgaben, für die Altersvorsorge, für die Private, vielleicht können dann auch mehr einfach wieder mehr zurücklegen, würde der Rente gut tun. Ja, es ist eigentlich so eine Art Dominoeffekt. Ja. Was außerdem passieren soll, die kalte Progression soll vermieden werden, dass dann eben diese Anpassung bei Gehaltserhöhungen eben nur noch nach der Inflation eben angepasst wird und nicht mehr, also so eine Art rollendes Modell und nicht mehr eben wirklich, verdienst jetzt so und so viel mehr, also musst du brutto auch so und so viel mehr abgeben. Aber es ist ja manchmal sich ja gar nicht mehr gelohnt mit den ganzen Sozialausgaben.
Ja.
Der steuerliche Grundfreibetrag für Kinder, der soll angeglichen werden. Und auch für Alleinerziehende soll ein Entlastungsbetrag, ein steuerlicher, der soll angehoben werden, dass man eben dort nicht mehr so hoch besteuert wird. Und auch die Betreuungskosten für schulpflichtige Kinder soll steuerlich verbessert werden.
Sehr, sehr schön.
Dazu kommt, dass die FDP auch an die Wirtschaft denkt. Ja. Also nicht nur an die Einzelnen, was ja schon wichtig wäre und wichtig genug ist, sondern es soll auch die Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften schrittweise von heute 15 auf 10% herunterfahren. Und man sieht es ja bei Frankreich, da ging es ja von 30% auf 25% runter. Die Amerikaner haben gesenkt deutlich. Und hier muss man natürlich
und auch das Wirtschaftswachstum haben die Franzosen auch ganz schön. Also die Franzosen hängen uns ja ab gerade mit dem Wirtschaftswachstum.
Ja, die geben Gas. Macron
Viva la France.
Ja, scheinen da Gas zu geben. Wir freuen uns natürlich auch als Air Liquid Aktionäre, ne? Ganz klar.
Ja, das stimmt.
Aber wir wollen ja, wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben in Deutschland und da wird das gut tun. Ja. Und finanziert soll das Ganze werden durch die Abschaffung, also unter anderem durch die Abschaffung von Subventionen für E-Autos, denn das ist ja nicht wirklich im Sinne des freien Marktes, dass hier E-Autos hier extremst gepusht werden, aber eben Wasserstoff und Co. nicht.
Ja.
Ne, passt nicht ganz.
Oder zum Beispiel die Steuersenkung der Deutschen Bahn, die jetzt doch nicht kommt, die 10%.
Ja. Genau, richtig, das stimmt. das Baukindergeld soll weg und die Rente mit 63 soll abgewickelt werden, sondern eher so eine Art Freiwilligenmodell. Ne? Also wer sagt, ich kann mit 60 raus, dann soll er mit Abzügen eben raus oder eben später und kann sich dann wieder was dazu verdienen, auch für die Rente. Jeder, wie er sich eben fit fühlen sollte. Ne? Also auch wieder individuell und frei. Ja, genau, also schon interessant, finde ich. Und sie wollen es auch finanzieren über vielleicht einfach den Verkauf von den Beteiligungen der Commerzbank, der Deutschen Telekom, der Post, die der Staat ja noch hält nach wie vor. Und das ist ja auch ein Riesenbatzen. Ja, da sind ja teilweise richtig große Prozente drin. Auch das sicherlich nicht ganz zu verübeln.
Ist aber eine schöne Sache, aber Marcel, das hat keine Zukunft, weil das ist einfach viel zu links.
Also für mich macht das eher so, wenn man das auch weiterdenkt.
Es ist schon sehr sozial.
Viel sozialer als sämtliche Umverteilungsstrategien, die man ja von anderen Parteien hören.
Und das Schöne ist ja wirklich, was man sagen muss, es werden mal alle Leute gleich. Ne? Das ist immer dieses, warum, also für mich ist es immer, die jungen Leute, egal ob sie aus dem Guten, aus dem Schlechten oder aus einem wohlbetuchten Elternhaus kommen, es sind alles Menschen. Und die, wenn wir wollen eine Chancengleichheit, dann muss man, also man muss sich ja nicht wundern, dass heutzutage die Eltern, die sich leisten können, ihre Kinder lieber auf Privatschulen geben als auf öffentliche Schulen. Also ich finde, wir müssen die Leute sind gleich, wenn wir liberal leben würden. Ja. Das muss man, also ich finde es wirklich top und von dem Top kommen wir zu meinem Top. Ja, du willst noch was sagen?
Ich hatte vor kurzem noch einen Kunden, das fällt mir gerade auf. Ein Kunden, der hat sich beschwert, dass die Löhne so gering sind und dass alles teurer wird.
Ja.
Und ich habe ihnen dann gesagt gehabt, vielleicht wäre nicht nur der höhere Lohn die Lösung, sondern einfach wirklich eine Steuersenkung. Dann bleibt mehr von dem, was sie eigentlich verdienen und die Konzerne müssen nicht mehr bezahlen, was sie teilweise vielleicht gar nicht wollen können, ohne es dann anderweitig zu sparen. Der war da offen für.
Ich denke auch, was auch wieder so ein Punkt wäre, wenn man sagen würde, man tut zum Beispiel die Steuern nicht deckeln. Also wenn zum Beispiel jemand eine Million verdient, also dass man sagt, man macht einen einheitlichen Steuersatz und wenn jemand eine Million verdient und hat, du hast einen einheitlichen Steuersatz von zum Beispiel 25%, dann soll er auch auf die eine Million, also jeder würde das Gleiche bezahlen von dem, was er kann.
Genau, und einen Freibetrag lassen.
Also genau, einen Freibetrag hat jeder, aber es ist halt einfach, dass du sagst, nicht irgendwie, ich glaube heutzutage ist ja so, die Lohnsteuer ist bei knapp 80.000 gedeckelt. Oder schon eher?
Ja.
Und das ist oder auch die Rente. Warum? Ja. Also ich würde es wäre für mich fairer und nachvollziehbar, wenn man sagen würde, dass auch jeder zahlt genau das, was er kann und er zahlt prozentual genauso viel gleich wie alle anderen.
Ja, müsste man weiterdenken, ob das dann nicht doch zu viel wird im Vergleich zu anderen Ländern, aber ich meine, schlimmer als jetzt kann es ja dann auch nicht sein. Ja.
Vermutlich nicht. Was aber auch top die Woche war?
Ja.
Disney. Mal wieder mein Thema. Es ist vermutlich bis jetzt in jedem Podcast gewesen. Analyse dazu gibt es auch auf dem Kanal. Wir beide haben uns ja einen romantischen Abend gemacht im Kino und haben Frozen 2 geguckt. Und das waren nicht nur wir. Wir haben, was haben wir bezahlt? 16 Euro für die Kinotickets ungefähr. Also was man sagen muss, Frozen 2 war der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, der je gestartet ist und hat am ersten Wochenende weltweit schon 223 Millionen US-Dollar eingespielt. Dann auch noch Disney Plus, wurde jetzt schon mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen. Das ist mehr als jeden Tag mehr als 1 Million neue Kunden. Das ist natürlich schon enorm. Und wir haben es ja im Kino gesehen. Es war ja auch Werbung sogar für Disney Plus, ne? Also, das fand ich auch ziemlich spektakulär.
Ist ja auch noch eine Weile hin, bis das rauskommt bei uns in Deutschland.
Im März,
da bringt jetzt schon die Werbung für Disney Plus, dass man es im März dann ab 1., glaube ich, oder letzten. Ich weiß gar nicht genau, dass man im März dann Disney Plus.
Also, das ist schon, super.
Und was uns aufgefallen ist, bei unserem Partnersitz, wir saßen ja romantisch im Partnersitz.
Ja, danke, danke an die zwei Damen, die uns das organisiert haben.
Genau, das war großartig, wie frisch verliebt. Und da kam mir tatsächlich dann, oder ist uns beiden auch aufgefallen, dass die ganzen Merchandise zu Frozen 2 ja einfach nochmal deutlich erweitert wurde. Ne? Ein neues Kleid hat Elsa getragen. Also das wird ja dann jedes Kind wieder unbedingt bei Fasching oder bei irgendwelchen anderen
dieses kleine Tier da, was dem Feuer geht. Aber wir wollen jetzt nicht spoilern.
Nein, also, das stimmt, aber es gibt ein ganz, ganz süßes neues Wesen. Und
also geht alle rein, tut was für unsere Aktien.
Ja, genau. Und da kann man, glaube ich, nicht vorbeigehen als Kind.
Ich will nächstes Jahr nochmal ins Disneyland. Ich werde dich und die Community auf dem Laufenden halten, wie dieses kleine Merch ankommt. Ich bringe dir vielleicht eins mit.
Das wäre nett.
Ja, du wolltest, dann bist du einer von den ganzen Millionen, die so ein Vieh oder so eine Excel kaufen.
Ja, gut, das wäre schon schön.
Genug gespoilert, kommen wir zur Watchlist.
Ja.
Und ihr konntet ja wieder abstimmen Und wir machen es kurz. LVMH hat es auf die Watchlist geschafft. Japan Tobacco auch. 3M. Die Abstimmung läuft jetzt noch. Und das Passwort der Woche, passend zum Thema, ist einfach nur Buffett. B-U-F-F-E-T, nicht Buffet. Und wie gesagt, wir freuen uns. Und von was Positivem kommen wir jetzt natürlich wieder zu was Negativem. Ich fange an mit meinem Flop der Woche. Und mein Flop der Woche ist die deutsche Automobilbranche. Audi und Daimler sowie der Automobilzulieferer Continental haben ja angekündigt, sie werden Jobs streichen. Audi 9.500, Daimler 10.000, inklusive 10% der Führungskräfte müssen gehen. Continental 20.000. BMW, die können sich ja nur lustig machen über Tesla und haben noch gar keine Zahlen bekannt gegeben. Und was ich ziemlich erschreckend fand, war, dass nach Schätzungen des Center Automotive Research, also CAR, werden 234.000 Stellen bis 2030 in Deutschland, nur in Deutschland, wegfallen. Dafür werden aber 109.000 Stellen geschaffen. Durch die E-Mobilität, muss man wirklich sagen. Und es werden dann anschließend nur noch 709.000 Menschen in Deutschland ungefähr in der Autoindustrie tätig sein. Also man sieht hier natürlich, der Zyklus trifft voll jetzt diese Branche, auch die Disruption, die natürlich auch Tesla voll mit reingebracht hat, muss man auch sagen. Ich hoffe nur, dass unsere deutsche Autoindustrie aufwacht, weil jetzt hat man natürlich auch, Tesla wird bald in Berlin-Brandenburg starten und dann hat man da natürlich auch den Feind im eigenen Bett, sagt man das so? Also sagen, Tesla wird schon wissen, warum sie sich Berlin-Brandenburg auch an der Bundeshauptstadt da das so rausgesucht haben. Ja.
Genau, mein Flop ist recht nahe dem.
Auch Autoindustrie?
Genau, weil du hattest zwar angesprochen, Tesla, und ich fand halt die Vorstellung des neuen futuristischen Pickups, dem Cybertruck, das war halt schon echt eine Panne, ne?
Es war ziemlich peinlich. Oh. Also ich habe es mir angeguckt, es war,
Das Video, naja, erstes Video Porsche geknackt, dann den Ford abgeschleppt, ja, und dann sämtliche Sachen auf dieses Auto geworfen, alles hält stand und dann ist es halt ja nur das eine Auto, was dann reinfährt hinter Elon Musk und dann plötzlich wird die Stahlkugel geworfen und was macht die Scheibe? Sie reißt. Riesen
Vorführeffekt.
Ja, absolut. Soll eigentlich halten. Ich meine, gut, die ist nicht komplett rausgesprungen oder so, die ist halt einfach gerissen, immerhin. Ja, ja. Würde als Fahrer immer noch leben. Ja. Aber ist schon peinlich. Ich fand es sehr cool, wie Elon Musk darauf reagierte, dass er sagte, gut, es gibt noch Verbesserungsvorschläge. Oder
aber das macht sich er verbessern. Immer. Er kündigt ja immer groß an.
Genau, und dann ja. Aber ich glaube, wer Elon Musk kennt oder beziehungsweise sein Buch gelesen hat, der weiß, dass er dann nach der Vorstellung richtig getobt haben wird. Der wird bestimmt einiges, ja, also einiges.
Hast du das Buch gelesen?
Ja.
Ich habe es noch nicht gelesen. Toll. Vielleicht schenkst du mir ja was zu Weihnachten.
Ja,
das ist Zwinker.
Gar kein Hinweis. Nein, also das Buch habe ich gelesen, ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Elon Musk ist da wirklich, also schon wie er tickt, das ist schon disruptiv. Sehr, sehr, sehr toll. Kann man nicht meckern, aber er wird getobt haben. Er wird ausgerastet sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kopf gerollt ist danach. Also hoffentlich nicht wirklich. Ja, aber der viel größere Flop, und da bin ich ganz bei dir, tatsächlich die deutschen Automobilhersteller, die sich lustig machen auf der einen Seite über Tesla und diese Vorstellung des Cybertrucks, klar, man kann sich streiten, ob das jetzt ein schönes Auto ist oder nicht. Aber man muss sagen, Tesla mutig, vorangehend, mit einem Fahrzeug, was einiges mehr kann als vielleicht andere Autos, immer noch elektrisch ist, in der größten Variante immer noch 800 Kilometer weit kommt.
Einmal in einem Tesla mitgefahren, in Stuttgart im Taxi. Ja. Ich war begeistert, ja, also wirklich.
Philipp, 800 Kilometer, das ist fast
das ist schon das viel, ist
ein Titelverhältnis. Ja. Ne? Und das zeigt schon eigentlich alles. Und klar, BMW macht sich dann lustig darüber und gleichzeitig sagen sie heute, dass sie dann auch nicht nur Leute entlassen werden, sondern auch die Erfolgsprämien von den Mitarbeitern.
Wie schaut es aus mit der Dividende?
Dividende ist unberührt bisher, ja. Das könnte ich mir vorstellen, könnte auch eng werden, wenn es so weiterläuft, ja. Und BMW, Daimler, Continental und Audi.
Also es ist viel Bewegung in der Branche drin. Ich könnte mir auch hier eine Konsolidierung vorstellen.
Sicher.
Sogar auch, ich finde es ziemlich fatal, was VW macht, dass sie jetzt voll nur noch auf Elektro setzen, gar nicht mehr auf Wasserstoff.
Sehr gefährlich, ja.
Aber vielleicht.
Sehen auch die Mitarbeiter größtenteils so, dass sie wirklich überhaupt nicht begeistert sind von der reinen Elektromobilschiene.
Aber eine Konsolidierung.
Hatten wir schon gesehen, Fiat.
Fiat.
Ist ja schon die erste. Die sehen ja schon, okay, wir müssen hier zurück. Wir können beide voneinander
Peugeot
profitieren.
Peugeot hat sich auch ziemlich konsolidiert. PSA. Eigentlich eher so PSA selber. Ne? Genau. Nissan wollte ja eigentlich mit Renault. Oder sind die?
Die sind bei schon bei
sind PSA, schon? Ja. Toyota, na gut, Toyota ist schon ziemlich groß. Die sind, glaube ich, die wollen es auch selber machen, hatten wir ja im Podcast die schon
haben
besprochen.
Haben auch nicht das Problem, glaube ich. Ja, Hyundai, Kia haben auch nicht so sehr das Problem, weil die einfach schon eine andere Schiene fahren. Ja. Das heißt, die haben das Zukunftsproblem
Ford
so nicht.
Ford vielleicht mit einem.
Ford hat ja das Problem in Europa. Die wollen ja da recht viel schon rausgehen, weil sie ja überhaupt kein Elektrofahrzeug hatten bisher. Die sind ja völlig raus aus der
Nummer. Also es dürfte auch eine spannende Branche werden. Für mich kein Investment. Nee. Zyklisch, kaufe nichts, was rollt. Es rollt dir davon. Ich denke, da stimmst du mir ja zu.
Maximal Tesla, aber dann halt wirklich mit dem Risikobewusstsein.
Ja, als eine Spekulation dann schon.
Ja, schon ja, leicht. Beziehungsweise leicht, auf eine Wette, auf eine echte Zukunftswette. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die pleite gehen.
Na dann, Turbo Call. 12er Hebel.
All in.
All in. Auf geht's. Weißt du, wer aber nicht so oft all-in geht mit seinem Geld und auch nicht mit dem Geld seiner Anleger?
Verrat's uns.
Das ist Mr. Warren Buffett und seine Berkshire Hathaway. Das ist auch natürlich unser Thema heute. Und Berkshire Hathaway oder Warren Buffett ist ja berühmt, berüchtigt geworden für sein Value Investing. Du hast ja dein Mikrofon, weil man muss ja wissen, der Marcel ist ein bisschen größer als ich. Und damit wir ungefähr gleich laut klingen, liegt er auf dem schönsten Investmentbuch, sein Mikrofon aller Zeiten, von Benjamin Graham. Der intelligente Investor, das ist ja so die Bibel des Value Investings. Ich kämpfe mich durch, es ist aber schon sehr zäh, weil die Auflage wurde nicht wirklich überarbeitet, also schon überarbeitet, aber man lässt es noch, es ist schon also 10 Seiten, man muss sich da wirklich auch konzentrieren und ja, es ist aber ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Und Value Investing bedeutet ja eigentlich, man kauft Unternehmen bei einer potenziellen Unterbewertung und Warren Buffett, der hat das schon ziemlich perfektioniert, das muss man auch mal dazu sagen. Was ich aber ziemlich interessant fand, was wir auch in der Recherche ja vorher schon festgestellt haben, ist, viele glauben ja, dass die Berkshire Hathaway einfach nur diese Aktiengesellschaft ist, die einfach nur ganz viele andere Aktien hält.
Das hatte ich vorher auch gedacht.
Ja, also das ist aber eigentlich, ist ja diese Aktien, sind ja wie so Sachwerte, die in der Bilanz haben.
Ja.
Aber eigentlich ist diese Berkshire eine Holdinggesellschaft. Und zu diesem Unternehmen gehören mehr als 80 Unternehmen zu den Aktienbeteiligungen. Ne?
Ja.
Was man wissen muss vorab, 50% der Gewinne machen Versicherer und Eisenbahngesellschaften. Also sie haben ja, sie sind glaube ich der viert- oder drittgrößte Rückversicherer der Welt. Also als erstes haben wir die Munich Re, dann kommt glaube ich die Swiss und dann glaube ich kommt schon die Berkshire. Und dann natürlich gehört ihnen auch noch eine ganze Eisenbahngesellschaft, die Burlington Northern Santa Fe. Mit einem Eisenbahnnetz in 28 Bundesstaaten. Ich kann auch jedem nur mal empfehlen, das mal zu googeln. Da siehst du dieses Netz. Das ist einfach, das ist unglaublich. Und wir haben ja so eine schöne Übersicht. Das kann man immer sehr schön auch in den Geschäfts- und Jahresberichten nachlesen. Da sieht man das ja. Also sie haben ja zum Beispiel Handel und Dienstleistungen, Herstellen von Gütern, Versorger und Logistik, dann diese ganze Versicherungsgruppe. Und on top kommen eigentlich dann erst diese Aktienbeteiligung. Ich denke, wir gehen jetzt einmal kurz durch, so die wichtigen, die großen. Fangen wir von links nach rechts an, wie wir das hier gerade offen haben, oder?
Ja.
Ich würde mal anfangen, kenne ich gar nicht, ist diese McLane Company. Also das ist ein Großhandel und Lebensmittellager. Der wichtigste Kunde ist hier Walmart. Die machen 24% der Umsätze aus. Und dazu gibt es dann auch noch eine Bier-, Wein- und Spirituosen-Geschäftsbereich, dann Food Service, wo man Restaurants beliefert. Und Grocery, also wo man Lebensmittel für den Einzelhandel oder dann auch macht und herstellt. Willst du uns mal kurz durch den Einzelhandel führen?
Ja, gern. Also beim Einzelhandel haben wir auch hier einmal ein Unternehmen im Autohandel, dann Motorradteile, also Delevingne.
Kennt man ja auch, ne?
Kennt man ja schon mal gehört, ja.
Die Motorrad.
Genau, Küchengeräte sind damit dabei. Dann haben wir hier Juwelierketten. Ja, selbst das ist dabei mit, ich weiß nicht, ob sie mal kennt, aber Benbridge, Helzberg und Borsheim.
Kennst du einen von den drei?
Nein.
Ich auch nicht.
Ich finde es sehr interessant, dass man eben in solchen Nischen dann auch da drin ist. Ja, und dann auch gleich drei. Das ist jetzt auch nichts Kleines. Möbelhandel, klar, hochmarschig. Das ist ja außer bei Steinhoff.
Aber wusste ich auch gut. Nicht. Also ist mir eher Steinhoff. Die haben ja zugelegt gestern.
Ja, genau, 20%. Genau. Und eben auch Konfekt. Das ist ja aber auch schon seit Ewigkeiten.
Seit 1972. Unglaublich, vielleicht.
Wie konstant.
Ja. Dann geht es ja weiter mit Dienstleistungen. Also sie haben elektrische Bauteile, die sie herstellen. Business Wire, Nachrichten. Dann Büro-Möbelvermietung. Dairy Queen ist ziemlich groß in den USA. Da gibt es Eis und noch mehr Eis. NetJets, das sind ja Privatflugzeuge. Und Flight Safety, seit 1996 eine Pilotenausbildung. Also eine Pilotenausbildungsstätte. Und seit 1977 Buffalo News, eine Zeitungsgesellschaft. Okay. Dann kommen wir, also das ist jetzt der Bereich Handel und Dienstleistungen. Mhm. Jetzt gehen wir mal weiter zur Herstellung von Gütern. Industrieprodukte, ich weiß nicht, ob du uns
da mal... Ja, klar, gern. Also da haben wir zum einen eine Gießerei und für Metallteile. Ja, also auch das vielleicht gar nicht so schlecht zu den Eisenbahnen.
Ja.
In Kombination. Dann Schmierstoffe. Da werden die Fuchs Petrolub Aktionäre sagen, hey, Konkurrenz. Dann haben wir hier die Marmon Group. Das sind so Kesselwagen, Kupferkabel, Schneidewerkzeuge, Landwirtschaft und Geräte bei CDB International und eben auch andere Industrieprodukte über Scott Fetzer.
Ja, Wahnsinn. Weiter geht es dann auch mit der Bauwirtschaft, da sind sie auch tätig. Fußbodenbelege, Isoliermaterialien, Dachbinder, Ziegelsteine und Farben und Lacke. Also eigentlich all das, was du in vielen Haushalten wahrscheinlich findest. Ich vermute viel davon in der USA.
Ja, Konsumgüter. Sehr interessant und da war ich selber überrascht. Duracell, Batterien, also das ist ja so eigentlich, wer kennt den Warta-Chart aktuell? Da muss ja Duracell auch ziemlich gut mitlaufen als Erfolg.
Hat man damals von Procter & Gamble gekauft.
Ah, okay, ja.
Das ist...
Was ich witzig finde, Partyartikel über Oriental Trading, Schmuckherstellung, Richline, klingt auch schon richtig danach, Sportartikel, Laufschuhe, Dessous, ja, kann auch nicht schaden. Wohnmobile, mal was völlig anderes. Ja. Bilderrahmen, Unterwäsche, Fruit of the Loom. Kennen vielleicht manche von irgendwelchen T-Shirts,
die ja, das stimmt. Man irgendwie so nochmal bekommt. Ganz kurz auch. Hm? Wusstest du, dass Berkshire früher Gillette hatte?
Nein.
Die haben das getauscht mit Procter & Gamble.
Achso.
Duracell gegen Batterien gegen Rasierer.
In Sachen Zukunft vielleicht gar nicht so dumm, oder?
Das stimmt. Und wo sie auch beteiligt sind, das ist ja auch ein bisschen untergegangen, Kaugummi. Die Marke kennst du auch. Wrigley.
Wrigley, das stimmt.
Ja, gehört ist ja auch das Mr. Buffett. Unglaublich.
Ja, das ist echt gut. Ja, und Kinderbekleidung.
Also eigentlich alles, was man braucht. Ne? Dann auch eine große Sparte, die mich ziemlich überrascht hat, sind Versorger. Also man hat Energieversorger in Nevada, Utah, Wyoming, Idaho, 69 Kraftwerke. Dann hat man die Energieversorger in Oregon, Washington, in Wyoming und Kalifornien hat man die ganzen Gaspipelines. Dazu hat man Strom- und Gasversorger in Idaho. Dann hat man einen eigenen Immobilienmakler und auch noch eine Stromversorgung in Northeast England. Also,
das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. 69 Kraftwerke.
Unglaublich.
Das ist unfassbar eigentlich, wie groß das Ganze sein muss. Ne? Die Energieversorger. Wow. Ja. Ja, das ist schon heftig. Eisenbahn, wie du schon gesagt hattest, ja, ein Eisenbahnnetz in 28 Bundesstaaten. Burlington, Northern und Santa Fe.
Unglaublich.
Richtig stark. Versicherungsgruppe.
Genau, also das war jetzt eben gerade die Versorger und Logistik. Ja, ne?
Genau.
Die machen knapp so 30% der Gewinne aus. Dann kommt natürlich die Versicherungsgruppe. Da hat man einmal diverse Erstversicherer zusammengefasst unter der Berkshire Hathaway Primary Group, dann die Berkshire Hathaway Assurance, das ist eine Anleihenversicherung. Weiter geht es dann mit einer Rückversicherung. Dann hat man an der General Re, hat man auch noch Anteile, Geico, Autoversicherer. Und dann machen sie auch noch als allerletztes, lieber Marcel, Finanzierung. Ne?
Genau, richtig, sie finanzieren. Und zwar Tankwaggon-Vermietung über Union Tank Car Company.
Ja.
Dann Fertighäuser, sehr, sehr spannendes Feld, wie ich finde, mit Clayton Homes.
Ja.
Und dann eben auch LKW-Mietanhänger, weil das ist ja auch stark nachgefragt.
Also ja, auf jeden Fall. Ich hab die Woche gesehen einen Bericht, dass was immer der größere Trend wird, wird jetzt so ein also LKWs, die dann auf Schienen geladen werden und dann fährt der LKW eigentlich nur noch die letzte Meile sozusagen und vorher fährt er alles. Aber das sieht man natürlich auch, hier hat man ein großes Eisenbahnnetz in 28 Staaten. Also ich muss sagen, als ich diese Übersicht jetzt, als wir die gesehen haben, ich bin ein bisschen platt.
Ja, mit einem Investment kauft man sich bei all denen ein und kann davon tatsächlich auch profitieren.
Ja, und das ist ja diese, also man darf ja nicht vergessen, wenn die Berkshire berichtet, diese ganzen Gewinne, die erzielt werden, das sind ja wirklich die Gewinne aus diesen Geschäften. Also das ist ja jetzt nicht, wenn es jetzt heißt zum Beispiel, Berkshire macht 4 Milliarden Gewinn, das ist ja nicht, weil sie Apple-Aktien halten. Mhm. Also das sind ja wirklich nur bilanzielle Sachwerte. Und zu dem, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, also Handel und Dienstleistung, Herstellung von Gütern, Versorger und Logistik und diese ganze Versicherungsgruppe, erhält man eigentlich wie so eine Art Free Lunch dann ja auch noch die Aktienbeteiligung.
Ja.
Und das ist natürlich auch nochmal ein super spannendes Thema, weil wenn man jetzt mal sieht, oder wir gehen nochmal kurz die fundamentalen Daten durch, Da siehst du ja, die Umsätze sollen kontinuierlich zulegen. Das EBIT soll zulegen. Das KGV ist unter 20 für das Wachstum, was man da einfach hat. Beim Gewinn je Aktie, es hat zwar im Moment ein bisschen geschwankt, natürlich auch durch die US-Steuerreform, aber für nächstes Jahr plant man hier mit Gewinn je Aktie von $17.000, weil wir reden jetzt von der großen Aktie, was ein KGV von 19,5 ist. Also das ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Willst du uns nochmal kurz durch den Chart leiten? Der ist ja sehr, sehr interessant, hast du gesagt.
Der ist sehr, sehr interessant, denn Berkshire Hathaway ist ja schon seit einer Weile in einer Seitwärtsphase und das schon seit Anfang 2018. Und die Konsolidierung, die ja sehr stabil läuft, ist jetzt gerade an der obersten Stelle dieser Seitwärtsphase und droht, oder nein, drohen ist ja das falsche Wort, aber es wird wahrscheinlich ausbrechen demnächst, denn auch jetzt sind sie wieder stabil und wenn dort ein Ausbruch geschieht, geht es dann Richtung $300 bis $400 weiter hoch.
Würden wir uns ja als Berkshire-Aktionäre nicht beklagen.
Ne? Nein, würden wir uns nicht beklagen. Man müsste sich maximal beklagen, dass man vielleicht zu wenig investiert hat.
Ja, genau. Ja, das könnte natürlich sein. Da würde ich sagen, vom Chart gucken wir uns jetzt mal eigentlich mal das Depot von Mr. Buffett an.
Ja.
Auf unserer Webseite www.modernvalueinvesting.de einfach draufgehen. Oben in der Mitte geht man dann einfach nur auf Depots. Ich mache es jetzt mal kurz live, dass der Leser oder Zuhörer auch mal sieht, wie schnell es geht.
Ja.
Und dann natürlich einfach Warren Buffetts Berkshire Hathaway Depot auswählen, direkt rechts neben Peter seinem Depot. Und dann hat man mal diese ganze Auflistung. Also erstmal hat man die Analyse, das Video, dann den Podcast, können wir darunter auch noch posten dann.
Ja.
Und dann haben wir in einer Tabelle, für dich kostenlos, aber nicht umsonst, einmal alle Unternehmen, die in dieser Berkshire Hathaway Holding sind. Aktuell sind es ja 48 Einzelwerte, die Mr. Buffett zusätzlich zu seinem ganzen, was er noch macht, zu seinem ganzen Duracell-Häschen, die er macht. Wir würden jetzt dann wahrscheinlich gleich erstmal nur noch die 25 großen besprechen, weil sonst schießen wir natürlich hier weit übers Ziel. Was ich aber ziemlich so interessant fand, als wir uns die ganze Liste mal angeguckt haben, also unterhalb der 25 großen, sind ja auch zum Beispiel Sachen dabei, wie zum Beispiel Restaurant Brands International, da gehört, glaube ich, auch Teile von Burger King mit dazu. Dann natürlich Occidental Petroleum, da hat er ja denen das Geld geliehen für die Übernahme von Anadarko. Dann Procter & Gamble ist noch dabei, Johnson & Johnson, Mondelez, UPS. Und das sind eigentlich so...
Teva,
genau, aber jetzt muss man sich das auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Der kleinste Anteil im Depot, unter 0,01% von Mr. Buffett, ist ja UPS. Und hier hält er nur 7,117 Millionen Aktien.
Also, 0,0%.
Ja, das hätte ich auch gerne in meinem Depot, oder? Das muss man einfach mal so sagen.
Das ist unfassbar.
Ja, dann, ich stelle mal hier um, und das kann man ja auch schön, man kann ja auch die Einträge anzeigen lassen, zum Beispiel jetzt nur noch 25, und dann macht die Webseite automatisch nur noch auf 25. Was mir aufgefallen ist, ist natürlich, hier sind sehr, sehr viele Banken mit dabei.
Ja.
Na, wir haben Wells Fargo, Bank of America, dann JP Morgan, Moody's, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon. Haben wir noch irgendwo einen? Also Zahlungsdienstleister haben wir auch noch, Visa und Mastercard.
Ja.
Dann PNC Financial Service und natürlich auch American Express. Aber es ist natürlich, ja, wie findest du denn die Top 25% von seinem Depot?
Ja, richtig stark. Auch vor allen Dingen, weil Platz 25 ist ja relativ neu erst. Und das ist Amazon, worüber wir ja vorhin auch schon gesprochen haben. 0,43% Depotanteil.
Und aber er hält so trotzdem 932 Millionen Aktien.
Ne? Das ist unfassbar, das muss man sich mal vorstellen. Und ist Platz 25 und er kauft ja nur bei Unterbewertung.
Ja.
Also ist das ja immer noch etwas, was sehr, sehr interessant ist. Ja klar, Mastercard, Visa finde ich ja nach wie vor als interessant. Du hast mich vorhin über Verisign aufgeklärt. Fand ich sehr interessant, was die machen.
Ja, muss man, also könnten wir auch mal eine Analyse, die sind ja viel groß, also denen gehören eigentlich diese ganzen .com-Domain, also die verwalten das eigentlich alles. Es erscheint schon ziemlich monopolartig. Also ich glaube, wenn man sich den Chart auch anguckt, ich glaube, der ist schon ziemlich bullish, wie du sagen würdest.
Ja. Also, ja, Coca-Cola natürlich, kennt ja jeder, weiß jeder. Kraft Heinz ist ebenfalls so der Fall, das ist noch stark beteiligt, auch mit wahnsinnig vielen Aktien. Und ja, auf Platz 1, Philipp, war Apple auch schon Thema heute.
Ja, Apple. Unglaublich. Also ja. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich interessant, natürlich auch die Werte, die er da drin hat. Dann hat er aber auch natürlich noch Delta Airlines dabei, Southwestern Airlines, General Motors. Also es wäre jetzt nicht mein Wunschdepot. Also ich finde, es ist ein ziemlicher Klumpen drin. Das muss man auch sagen, ne? Mit Apple 25%.
Das ist ein Viertel, ja.
Ja, dann die ganzen Finanzdienstleister machen vermutlich mehr als 25% noch aus.
Mit den Banken zusammen, ja.
Genau. Mit den, also,
aber er hat halt auch keine Schrottbank, wenn man so möchte. Es sind halt wirklich alles die Großen. Ja.
Und,
aber
das, ihr kam halt auch und er wird auch wissen, was er macht. Ne? Genau. Er hat natürlich andere Informationsquellen jetzt als wir zwei.
Er kam auch nicht auf die Idee zu sagen, Deutsche Bank ist unterbewertet. Oder Coop.
Komisch, noch komisch. Nicht. Noch, woran nicht. Das noch liegt? Nicht. Noch nicht. Ja, woran das er hatte liegt? Ja auch Monsanto. Er hatte ganz lange war auch in Monsanto investiert. Schade, dass er bei Bayern noch nicht eingestiegen ist.
Wird noch. Wird
vielleicht,
noch.
Vielleicht sehen wir ihn ja auf der Hauptversammlung.
Oh, klasse. Super. Das wäre doch mal was. Ja, aber Apple finde ich insofern natürlich interessant, weil es eine wahnsinnige Übergewichtung hat. Aber ich meine, es hat auch deswegen schon so einen prozentualen Anteil, weil ja die Aktie so extrem steigt und gestiegen ist. Und man muss ja sehen, ich hatte es vorhin gerade gesehen, Apple war ja 2016 im August mit 1,1 Milliarden Anteil in der Aktienbeteiligung von Berkshire. Und jetzt sind es eben 25%. Also hier hat er nicht nur aufgestockt, sondern eben auch extremste Kursgewinne gefahren. Und das ist schon echt toll. Damals, vielleicht auch nochmal nice to know, Kraft Heinz mit 25,3 Milliarden auf Platz 1. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 auf Platz 6 mit 4,23% des Depotanteils. Also da hat sich auch ein bisschen was
aber gemacht. Ich denke, da wird er auch bald was machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das weiter... Also ich denke, er ist schon ein Strippenzieher auch im Hintergrund. Er lässt die Unternehmen vermutlich auch gerne an der langen Leine, aber bei so Kraft Heinz, da ist ja schon einiges im Argen. Ne? Ich denke, diese versuchte Übernahme von Unilever, das war natürlich, also schade, dass er ist ja so ein Gentleman. Ne? Ein anderer hätte dann versucht, damit Gewalt dieses Unternehmen zu übernehmen und er hat sich dann ja sofort, als die Offerte abgelehnt wurde, ja zurückgezogen. Mhm. Dadurch haben wir aber natürlich auch so einen hohen Premium-Aufschlag auf Unilever. Irgendwie, da, der Buffett wollte das mal kaufen.
Ja, da. Ist wie ein Ritterschlag.
Ja, ist es ein Ritterschlag. Ganzen, ja. Also, mir gefallen die Top 25 nicht, muss ich so ganz ehrlich sagen. Es ist mir zu viel Bank drin, zu viel Airlines. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt das nimmt, plus Handel und Dienstleistung, Herstellung von Gütern, Versorger, die Versicherungsgruppe, das ist eine Bank. Ne? Das ist schon enorm. Und wenn man sich nur mal überlegt, diesen Cashflow, was ja Versicherungen abschmeißen, plus noch die ganzen Dividenden, die er da bekommt. Also er sitzt ja, glaube ich, aktuell auf 130 Milliarden.
180.
Wir 180.
Das, das war mal ein Thema der Woche.
Eieieiei.
180 Milliarden. Das möchte ich auch haben. Ne? Also würde ich auch überlegen, oh, was mache ich jetzt mit den nächsten 180
Dann würden Milliarden? Wir auch alle Videos ohne Werbung machen.
Wirklich?
Ja, also Leute, spendet ordentlich. Ich. Wenn wir 180 Milliarden zusammen haben.
Spätestens
dann gibt es kein Video mehr mit Werbung.
179. Komm, ja. Philipp, wir legen einen drauf.
179, 179. Okay. Das sind wir großzügig.
Und ich glaube, man kann zu Recht sagen, mit Fug und Recht sagen, Berkshire kann man als Basisinvestment betrachten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch gut, dass das Unternehmen keine Dividende bezahlt, weil Mr. Buffett weiß auch wirklich, was er mit dem Geld macht. Er kauft ja auch regelmäßig Aktien selber zurück. Sobald der Buchwert unter 1,3 fällt, kaufen die ja wirklich auch aggressiv zurück, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Weil diese Aktienrückkaufprogramme sind ja wirklich die Katalysatoren für ein Unternehmen. Aber also für den Gewinn je Aktie. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Buchwert hast, von 4 oder 5, was ja viele Unternehmen auch haben, und du kaufst da Aktien zurück, dann zahlst du ja rein theoretisch den Vierfachen des normalen Wertes. Ja. Und da ist es, finde ich, so ein Premium-Aufschlag von 1,3. Das ist, aber man hat auch manchmal Glück. Und da muss man auch sagen, da fällt auch mal eine Berkshire unter einem Buchwert von 1. Ja. Also für mich ist es ganz klar, ich würde in einer Konsolidierung eigentlich sobald, also wirklich aufstocken. Ja, das, ich denke, es wird irgendwann nochmal einen Ruckler geben, wenn der Herr Buffett, er möge uns noch lange erhalten bleiben, irgendwann nicht mehr da ist. Aber ich finde es gut, dass sie keine Dividende zahlen. Ja. Ich finde es auch gut.
Ich glaube ja auch, dass Warren Buffett viel besser mit dem Geld umgehen kann als ich.
Ja, 100%. Das hat er ja schon bewiesen.
Ja. Warum sollte man die Arroganz haben, das Gegenteil zu behaupten?
Dann finde ich es auch super klasse, dass sie die A- und die B-Aktien haben. Stimmt. Also wer ein bisschen mehr Geld hat, kann sich dann natürlich auch für $384.995.11
Schnäppchen.
Ein Schnapper. Kann er sich auch mal so eine Einzelaktie ins Depot legen?
Das zu Black Friday?
Weiß ich nicht. Ja, minus 0,06% heute.
Okay, super.
Kleiner Sale.
Alles gut.
Aber das, da sieht man auch, was passiert mit einer Aktie, wenn du keinen Aktiensplit hast, wenn du keine Dividenden auszahlst, die vom Kurs abgezogen werden, in was für Höhen das natürlich gehen kann. Ne?
Ja, richtig.
Und die B-Aktie ist natürlich eigentlich nur was um uns Kleinanleger da ein bisschen
weiter. Und das muss man sich ja auch mal klar machen, das kann auch mit allen anderen Aktien passieren, dass sie so weiter steigen, wenn die keinen Aktiensplit machen. Also es sieht zwar immer so, eine Amazon sieht auch immer sehr teuer aus mit 1.700
und. Ja, na klar.
Aber am Ende des Tages kann es trotzdem auf fünfstellig, sechsstellige Zahlen gehen. Ne? Und das sollte man sich bewusst machen, wenn man wieder denkt, oh, das sieht mir so teuer aus. Eigentlich kann das weitergehen. Ne?
Genau. Wichtig ist mir auch noch zu erwähnen, Marcel, in unserem Modern Value Investing Wikifolio ist die Berkshire auch mit dabei.
Ja.
Mit einem Anteil von, wir haben es hier, 5,1%. Wir sind auch schon 5,8% mit der Berkshire im Plus. Also wir haben bei einer Unterbewertung gekauft. Schaut da auch gerne nochmal rein. Schaut gerne euch mal das Wikifolio an. Ja, genau. Du hast es gerade schon erwähnt, dein Fazit, eigentlich ein Basisinvestment.
Richtig.
Ich persönlich denke auch, oder wir denken, es ist eine schöne Alternative zum MSCI World. Ja. Wo wir dann auch wieder bei diesem Thema sind, was wir ja hatten, vom Kleinanleger zum Aktionär, als grundsolide Aktie. Und was ich auch gelesen hatte, nochmal zu meinem Top der Woche, Buffett hatte auch damals mal viele Disney-Aktien. Die hat er leider zu früh wieder verkauft.
Aber auch er, ihm darf man mal Fehler eingehen.
Ja, also er hat mit einem ordentlichen Premium verkauft, aber er wäre jetzt einer der größten Disney-Aktionäre. Tja, Mr. Buffett, da habe ich dir schon was voraus.
Ja, ja, richtig. Immerhin.
Ja.
Man muss sich auch mal schön reden.
Das stimmt, das stimmt. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, gern.
Marcel, mir hat es heute live sozusagen nicht nur am Telefon sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, die Community hat sich auch gefreut, dass wir beide uns zu später Stunde nochmal so zusammengesetzt haben. Und ja, schreibt uns gern eine tolle Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gern ein Feedback in die Kommentare. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe.
Instagram
natürlich auch gern abonnieren, weil ab 500 Abonnenten können wir nämlich endlich Links auch posten und dann können wir euch auch alle unsere Beiträge
direkt
verlinken. Ja, lasst uns gerne eine Spende da und dann bleibt mir eigentlich nur wie immer zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen mit euch gemeinsam zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.